Amen. Ja, Herr, lass es dein Ausspruch sein, der zu uns kommt und in unser Herz hineingeht. Amen. Herr, wir möchten dein Anliegen auch auf unserem Herzen haben. Amen. Ja, lass uns in Malachi weiterlesen. Da lesen wir zusammen aus Kapitel 2, den Vers 8 und 9. Mit Überschrift, genau. Abfall des Priestertums. Ihr aber seid vom Weg abgewichen. Ihr seid schuld, dass viele im Gesetz zu Fall gekommen sind. Ihr habt den Bund mit Levi missbraucht, spricht der Herr der Heerscharen. Darum habe auch ich euch beim ganzen Volk verächtlich und unwert gemacht, weil ihr meine Wege nicht bewahrt, sondern bei der Anwendung des Gesetzes die Person anseht. Oh ja. Ja. Davor hatten wir den Bund Gottes mit Levi, Vers 5 bis 7. Das ist das, was der Herr mit seiner Priesterschaft gern haben möchte. Ein Bund, der von beiden Seiten aus besteht und gehalten wird. Der Herr erfüllt seine Verheißungen und wie es hier heißt, damit er mich fürchtete, in Vers 5, und er fürchtete mich auch und hatte Ehrfurcht vor meinem Namen. Das ist die Seite, die wir als Priester dem Herrn auch bringen. Unser Teil von dem Bund, wo wir jetzt auch gehört haben, was dazugehört, als Priesterschaft dem Herrn zu dienen und in diesem Bund mit ihm zu stehen. Aber damals sieht man, dass das Priestertum abgefallen ist und vom Weg abgekommen ist. Und all diese Dinge, die auch aufgeschrieben sind in Malachi und im alten Bund, sie sind auch alle für uns als Warnung geschrieben. Ist als Vorbild für uns geschehen, damit uns nicht diese gleichen Dinge widerfahren. Weil geistlich gesehen stehen wir in genau der gleichen Gefahr wie die Priesterschaft damals auch. Deswegen ist diese Warnung auch heute an uns geschrieben. Der Herr gibt uns diesen Bund und er warnt uns, dass wir an dem Bund festhalten und nicht davon abweichen. Und so ein Abfall, wie es bei den Priestern gekommen ist, der war auch nicht von jetzt auf gleich, sondern es war ein schleichender Prozess. Es ist eigentlich immer so, wenn man von einem Weg abkommt, das geht nach und nach. Am Anfang ist man schon oft noch irgendwie in der richtigen Richtung, aber nach ein paar Abzweigungen ist man komplett woanders. Ich war auch mal wandern und wir sind auch abgekommen. Am Anfang sah es noch gut aus. Und nach ungefähr 2 Stunden kamen wir genau da raus, wo wir gestartet sind. Es war, und der uns angeleitet hat, hat gemerkt, was passiert ist, aber er hat nichts gesagt, weil er schauen wollte, ob wir es merken. Und wir haben es nicht gemerkt. Obwohl wir haben gedacht, wir laufen nach der Karte, haben gedacht, wir sind auf dem richtigen Weg noch, und wir waren völlig falsch. Und so ist es auch geistlich gesehen. Es fängt klein an. Mal zu der einen Seite, mal zu der anderen Seite, aber es kann dabei rauskommen, dass man völlig in die falsche Richtung geht. So weit, dass der Herr das machen muss, was wir gestern auch gehört haben, dass er die Priesterschaft so hart richten muss. Und wenn wir im Bund sind mit dem Herrn, oder ich habe es auch oft gemerkt, am Anfang ist man sehr willig und möchte alles auch tun, was der Herr einem gibt. Aber mit der Zeit ist es seine Prüfung, ob man auch treu bleibt. Treue ist etwas, was über eine längere Zeit geschieht. Es ist nicht an einem Tag bin ich treu und am nächsten nicht. Das ist nicht Treue. Sondern, dass wir dem Herrn treu sind, das ist über eine lange Zeit, dass wir diesen Bund festhalten. Und in Jesaja gibt's gute Verse, die das zeigen, wie man vom Weg abweichen kann. Das ist Jesaja 30, Vers 21. Jesaja 30, der Vers 21. Da heißt es, deine Ohren werden das Wort hören, das hinter dir her so spricht. Dies ist der Weg, den geht. wenn ihr zur Rechten oder zur Linken abbiegen wollt. Ja, es ist gut, dass es so eine Stimme gibt, die uns immer wieder erinnert, dies ist der Weg, den geht. Weil wir wollen einfach links oder rechts abbiegen. Und wie wir gehört haben, dieses links und rechts abbiegen ist sehr ähnlich wie das Haupthaar. Das Haupthaar kann entweder zu lang sein oder zu kurz. Das heißt, man ist entweder nachlässig oder zu religiös. Und genauso ist es auch mit dem Priesterdienst. Der Herr gibt sehr, sehr viele Vorschriften und viele Dinge, die er von uns erwartet. Und es gibt die Seite, dass wir dann irgendwann sagen, ja, ich vernachlässige das. Oder heute wende ich mich halt mal nicht zum Herrn, aber dafür morgen umso mehr. Die Haltung hatte ich schon oft in meinem Herzen. Ja, vielleicht klappt es heute nicht, aber dafür morgen umso mehr. Aber am nächsten Tag ist es noch schlimmer. Dann ist man noch ein Stück weiter weg und dann nimmt man sich's nochmal vor für den nächsten Tag, aber am nächsten Tag, dann hat man schon vergessen. So habe ich schon einige Dinge verloren, die ich angefangen hatte. Bin ich lässig geworden, nachlässig und dann waren sie weg. Das ist die eine Seite, wie wenn man sein Haar zu lang wachsen lässt und lässig wird. Das ist wie wenn man nach links abweicht, das ist auch der gleiche Buchstabe. Links und lässig. Und rechts ist auch der gleiche Buchstabe, passt zu religiös. Kann man sich gut merken. Weil die andere Erfahrung ist, wenn ich die Vorschriften habe, dann ist es wie eine große Anforderung, die ich auf jeden Fall mit meiner Kraft jetzt halten will. Und dann gibt es einige, die machen sich einen Plan, wann ich jetzt bete und was ich wann genau mache. Und das wird durchgetaktet und dann mit aller Kraft versucht durchzusetzen. Und dann hält man zwar die Vorschriften, aber was dabei passiert bei der Religion, ist, dass das Leben nicht mehr dabei ist. Und das ist auch nicht der Weg des Herrn. Dann ist man auch abgewichen. Dann macht man das äußerlich, aber der Herr ist im Herz nicht mehr dabei. Eigentlich dient das Herz nicht mehr dem Herrn. Und am Ende werden all diese Dinge nicht nur eine Religion, sondern eine Mühe, wie die Priester auch sagen. Es ist eine Mühe, dem Herrn zu dienen. Ja, weil das Herz nicht dabei ist. Man macht es aus eigener Kraft, die hört irgendwann auf. Und dann merkt man, ich kann dem irgendwie nicht gerecht werden. Und der Ausweg ist, dass wir zum Herrn kommen und dass er uns das Leben gibt und er auch in uns der ist, der diesen Bund auch hält. Wenn wir zu lässig werden, dann müssen wir seine Ermahnung annehmen und ihm auch sagen, okay, Herr, bringe du mich zurecht. Du bist mein Sündopfer zum Beispiel, dass ich von dieser Sache umkehren kann, in der ich lässig geworden bin. Der Herr hat mir auch eine Sache jetzt aufgezeigt in der Konferenz, wo ich auch zu lässig bin in meinen Gedanken. Er hatte mir auch klar gezeigt, du bist oft zu lässig. Und da brauche ich den Herrn jetzt auch als mein Sündopfer, um das wieder rauszukriegen. Eine Zeit lang hatte ich echt gearbeitet auch an mit dem Herrn, mit den Versen, an den Gedanken. Aber ich habe gemerkt in einigen Bereichen, dass ich da lässig geworden bin. Und jetzt habe ich dem Herrn gesagt, ich brauche dich als mein Sündopfer, um da herauszukommen und nicht mehr lässig zu sein. Ein sehr gutes Beispiel für den Fall der Priesterschaft damals findet sich in der Zeit von Nehemia und Esra. Die zwei haben ja gelebt nach der Rückführung aus Babylon. Das Volk Israel war 70 Jahre gefangen in Babylon und dann hat Gott sie zurückgebracht nach Jerusalem. Das sind die zwei Bücher Esra und Nehemia. Und zu dieser Zeit war auch Maleachi da und hat gesprochen. Und bei ihnen hat man gesehen, sie sind zurückgekommen und in dem Buch Esra geht es viel darum, dass sie den Tempel wieder aufgebaut haben und in Nehemia haben sie dann noch die Stadtmauer aufgebaut und den Priesterdienst auch wieder eingesetzt. Aber in dieser Zeit war es so, dass auch der Abfall trotzdem weiterging. Obwohl sie den Tempel und die Stadt gebaut haben, war das Herz von sehr, sehr vielen, ja, nicht mit Gott, sondern sie haben zwar mitgemacht, aber in ihrem Herzen waren andere Dinge. Und das besonders auch die Priesterschaft ist abgefallen. Und das findet man ganz gut zusammengefasst in dem letzten Kapitel von Nehemia, in Nehemia 13. Es war nicht nur so, dass sie von innen, also dass einige aus dem Volk ja auf schlechten Wegen waren, sondern sie hatten damals auch äußerliche Feinde. In Nehemia kommen eigentlich drei Feinde hauptsächlich vor. Das sind der Sanballat, der Horoniter, Tobia, der Ammoniter und Geshem, der Araber. Das ist zum Beispiel in Nehemia 2, Vers 19, kommen die mal zu dritt vor. Aber diese drei vor allem der Sanballat und der Tobia, die machen dem Nehemia die ganze Zeit Schwierigkeiten und versuchen ihn von diesem Bau abzuhalten. Sie haben wirklich etwas dagegen, dass Gottes Stadt aufgebaut wird, dass das Priestertum stattfindet. Das ist ein heftiger Kampf. Und dieser Tobia, der kommt, nachdem sie haben es aber nicht geschafft. Sie haben immer wieder probiert, schon bei Esra damals, den Bau des Tempels aufzuhalten, hat nicht funktioniert. Und auch bei Nehemia haben sie es auch nicht geschafft, die Mauer zu verhindern, sondern sie wurde gebaut. Und jetzt sind wir gerade an dem Punkt in Nehemia 13, dass die Mauer gebaut ist und sie eingeweiht haben. Und Nehemia kommt noch einmal zurück in die Stadt, um den Zustand auch zu sehen. Und da lese ich jetzt mal aus Nehemia 13 die ersten 5 Verse vor. Zu jener Zeit wurde vor den Ohren des Volkes im Buch Moses gelesen und darin geschrieben gefunden, dass kein Ammoniter und Moabiter in die Gemeinde Gottes kommen sollte ewiglich, weil sie den Kindern Israels nicht mit Brot und Wasser entgegengekommen waren, sondern den Bileam gegen sie anwarben, damit er sie verfluche. Aber unser Gott verwandelte den Fluch in Segen. Und es geschah, als sie nun das Gesetz hörten, da sonderten sie alles Mischvolk von Israel ab. Vorher aber hatte Eljaschib, der Priester, der über die Kammern des Hauses Gottes gesetzt war, ein Verwandter Tobias, diesem eine große Kammer eingeräumt, wohin man zuvor die Speisopfer, den Weihrauch und die Geräte gelegt hatte, dazu die Zehnten vom Korn, Most und Öl, die Gebühr der Leviten, der Sänger und der Torhüter, dazu die Hebopfer der Priester. Dieses Gesetz aus Vers 1 hat der Herr schon ziemlich früh gegeben. Ihr sollt kein Ammoniter und Moabiter soll in der Gemeinde Gottes gefunden werden. Und auch, dass man sich mit diesen Völkern nicht verschwägern oder in ein Verwandtschaftsverhältnis kommen soll, dadurch, dass man ihre Frauen heiratet oder die eigenen Kinder denen zur Frau gibt oder zum Mann. Das sollten sie nicht machen. Und jetzt liest man aber in Vers 4, dass Eljaschib, der Priester, der über die Kammern des Hauses gesetzt war, dass der ein Verwandter von Tobia war. Und zwar ist es dieser Tobia, der Ammoniter, der die ganze Zeit dem Volk solche Probleme gemacht hat. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Die Priesterschaft hat genau gegen dieses Wort damals gehandelt, was der Herr gegeben hat. Und sogar, ja, später lesen wir auch noch, dass sogar auch Sanballat dort mit der Priesterschaft auf einmal verwandt und verschwägert war. Und überdies hat dann der Eljaschib eine große Kammer eingeräumt für diesen Tobia. Und zwar in den Vorhöfen vom Tempel. Ein Ammoniter wohnt auf einmal oder hat eine Kammer im Tempel bekommen, im Tempel Gottes. Das ist unvorstellbar. Und wenn man dann liest, diese Kammer war eigentlich reserviert für die Speisopfer, den Weihrauch, die Geräte, die Zehnten vom Korn, vom Most und vom Öl, die Gebühr der Leviten, der Sänger und der Torhüter, dazu die Hebopfer der Priester. Und das wurde einfach alles rausgeräumt und die Kammer wurde für den Tobia freigemacht und der war dann da drin. Das ist wirklich unglaublich. Also als ich das auch gelesen habe, war ich wirklich schockiert, was da passiert ist. Vor allem, weil es uns auch, der Tempel ist, er zeigt einmal uns persönlich und er zeigt die Gemeinde. Einmal sind wir persönlich der Tempel des Heiligen Geistes mit allen Kammern, die in uns sind. Aber der Tempel damals ist auch ein Bild auf uns heute als die Gemeinde. Und solche Dinge dürfen bei uns nicht vorkommen. Gerade wenn wir persönlich eine Kammer haben, in der wir diese Dinge eigentlich aufbewahren, wie Most und Öl und die Zehnten und das, was für Gott bestimmt ist und für die anderen Priester bestimmt ist. Dafür braucht es einen Ort. Wir haben auch ja schon oft darüber geredet, dass es, wenn wir es dem Herrn Opfer bringen wollen, dann braucht es eine Vorbereitung dafür. Wenn ich nur versuche, mich an einem letzten Tag, am Samstag oder am Sonntag zu erinnern, was ich in der Woche erfahren habe, vergesse ich sehr viel von dem, was in der Woche passiert ist und was der Herr gemacht hat. Viel Korn, viele Erstlinge gehen verloren, einige Opfertiere. Das, was eigentlich für den Herrn bestimmt ist, daran erinnere ich mich nicht mehr. Und dann ist es wie verloren gegangen, wird nicht mehr gefunden in den Kammern. Deswegen ist es gut, dass wir eine Kammer haben, in der wir die Sachen aufbewahren können. Zum Beispiel, also ich nutze jetzt zurzeit, nutze ich die App. Eine Zeit lang habe ich ein Notizbuch genutzt. Aber es darf nicht verloren gehen. Wie in der Kammer im Tempel muss auch aufbewahrt werden. Aber hier sieht man, anstatt dass sie da diese Kammern benutzt haben, um die Sachen aufzubewahren, hat da ein Feind drin gewohnt. Nämlich ein Ammoniter, der überhaupt nicht in die Gemeinde sollte. Und auf einmal wohnt er jetzt da mit im Tempel. Und das ist eine starke Warnung für uns. Auch diese, unsere Kammer und dass wir dem Herrn etwas sammeln, das kann auch besetzt werden von einem Feind. Und die Frage ist, wer ist der Tobia in meinem Leben? Wer ist diese Person oder diese Sache, die sich bei mir reinsetzt, dass ich keine Zeit habe, dass ich keinen Raum habe, um dem Herrn etwas vorzubereiten? Und diese Frage habe ich mir auch öfter gestellt und mit dem Herrn behandelt. Und er hat mir auch einige Sachen gezeigt, die mir das weggenommen haben, die Zeit für die Vorbereitung. Und dann hat er mir gezeigt, das musst du ändern. Zum Beispiel war es bei mir, dass ich abends noch wissen wollte, was in der Welt passiert. Das war dann das Letzte, was ich am Tag gemacht habe, aber dann war keine Zeit mehr, die Kammer zu füllen. Der hat mir gezeigt, tu das weg. Oder überhaupt das Internet oder YouTube, Telegram-Gruppen, aber auch der Bauch. Manchmal hatte ich dann abends auf einmal so viel Hunger, dass ich dann kurz bevor ich schlafen gegangen bin, dann habe ich was gegessen. Und dann bin ich danach ins Bett und das war dann das Ende vom Tag. Macht gar keinen Sinn, aber wenn der Bauch ruft, wenn der Bauch ruft, dann und man dann hört, dann ist die Zeit auch weg für den Herrn. Und darin müssen wir umkehren. Und man sieht auch, wie Tobia damit umgegangen ist. Wie Nehemia damit umgegangen ist. Die Lösung finde ich echt stark. Und zwar ist es ab Vers 7. Er kommt zurück nach Jerusalem. Und als ich nach Jerusalem kam, erfuhr ich von dem Bösen, das Eliaschib dem Tobia zuliebe getan hatte, indem er ihm eine Kammer in den Vorhöfen des Hauses Gottes eingeräumt hatte. Und dies missfiel mir sehr. Amen. Und ich warf alle Hausgeräte Tobias vor die Kammer hinaus und befahl, die Kammern zu reinigen. Amen. Das ist der erste Schritt, rauswerfen. Ich habe die YouTube-App, habe ich damals, als es schlimm war, habe ich sie gelöscht. Auch andere Dinge einfach rauswerfen. Aber dann geht's noch weiter. Nicht nur reinigen, sondern dann brachte ich die Geräte des Hauses Gottes, das Speisopfer und den Weihrauch wieder dorthin. Ja, wenn ich kein Gerät habe, wo ich die Sachen aufschreiben kann, dann geht's auch nicht mit dem Füllen. Dann schmeiße ich vielleicht das eine raus, aber ich kann das andere nicht drin haben. Man braucht schon ich brauche etwas, wo ich es aufschreiben kann. Und das muss ich auch bereitstellen. Gerade abends ist es so, wenn man nicht mehr so viel Lust hat auf Dinge und die Sachen nicht bereit sind, dann kann ich mich auch oft nicht überwinden, jetzt noch ein Buch zu holen, was zu schreiben. Aber wenn man das bereitstellt und es wieder da ist, dann ist es auch einfacher, das Haus wieder zu füllen. Wie er hier gesagt hat, das Speisopfer und den Weihrauch wieder dorthin zu bringen. Das ist gut. Das Schlechte raus und das Gute rein. Das war die Maßnahme von Nehemia. Ja, das habe ich mir jetzt auch zum Vorbild genommen, wie Nehemia mit diesen Sachen umzugehen und nicht die Feinde zu dulden. Den Herrn noch zu fragen, was sind diese Feinde? Wo sind in meinem Herz? Wo sind in meinen Kammern? Wo ist es da noch blockiert? Wo habe ich da dem Feind noch eine Kammer eingeräumt, die er noch besetzt? Ja, das zeigt einerseits, wie der Abfall von dem Volk vonstatten geht, wie sie auch abfallen von dem Bund. Und ein weiterer Abfall, der hier auch beschrieben wird in Nehemia, ist, dass sie den Sabbat entheiligen. Das ist ab Vers 15. 15 bis 18 lese ich da. Zu jener Zeit sah ich, dass etliche in Juda am Sabbat die Kelter traten und Gaben einbrachten und Esel beluden. Auch Wein, Trauben, Feigen und allerlei Lasten aufluden und dies am Sabbat nach Jerusalem brachten. Da verwarnte ich sie an dem Tag, da sie die Lebensmittel verkauften. Es wohnten auch Türer in der Stadt, die brachten Fische und allerlei Ware und verkauften sie am Sabbat den Kindern Judas und in Jerusalem. Da stritt ich mit den Vornehmsten von Juda und sprach zu ihnen, Was ist das für eine schlimme Sache, die ihr tut, dass ihr den Sabbat entheiligt? Machten es nicht eure Väter so und brachte unser Gott nicht darum all dieses Unglück über uns und über diese Stadt? Und ihr bringt noch mehr Zorn über Israel, indem ihr den Sabbat entheiligt. Ja, das, was sie damals zu Fall gebracht haben, machen sie schon wieder. Sie haben irgendwie nicht daraus gelernt, was passiert ist. Obwohl sie gerade erst 70 Jahre in Babylon waren, fallen sie wieder zurück in diese Sache. Und bei uns ist es auch so, dass viele Dinge, die kommen wieder. Der Feind probiert es einfach nochmal. Und wir dürfen nicht denken, ja, wir haben es einmal jetzt geschafft oder gelernt. Das passiert uns nicht nochmal. Wir müssen wachsam sein. Und wenn der Feind kommt und wieder mit den alten Dingen es probiert, um ihm zu widerstehen. Und was sie damals gemacht haben, sie haben sich einerseits um ihre eigenen Geschäfte wieder gekümmert. Sind in ihren Weinberg gegangen, haben ihre Esel beladen und die Lasten aufgeladen am Sabbat nach Jerusalem eingebracht. Eigentlich an dem Tag, den der Herr für die Ruhe bestimmt hat. Da haben sie dann auch noch gearbeitet und sich um ihre Geschäfte gekümmert, um ihren Gewinn vielleicht auch und ihren Profit. In Vers 16 heißt es, es wohnten auch Tyrer in der Stadt. Ja, das ist von dem Volk Tyrus, diese Hafenstadt, die ein Bild auf die kommerzielle Welt auch ist, weil es die Liebe ja zu dem Reichtum und zu der Welt und auch zu Sicherheiten finanziell und materiell ist. Das ist eine starke Warnung. Wir dürfen nicht, wenn der Herr uns Ruhe gebietet, dürfen wir nicht sagen, ja, ich möchte aber noch für mich sorgen. Ich möchte aber das noch machen und das hier diese Sache kaufen oder verkaufen, das möchte ich jetzt auch noch gerne machen. Das ist jetzt wichtig. Ja, in mir ist oft die Stimme, du musst das jetzt noch machen. Wenn ich irgendwie zum Herrn, wenn ich den Eindruck habe, ich sollte zum Herrn kommen, dann kommt eine andere Stimme, die sagt, nein, du musst jetzt das noch machen. Und das ist wie, wenn man am Sabbat dann noch andere Sachen macht und handelt. Und die Antwort ist, nein, du musst es nicht machen. Sie sagen wirklich, nein, ich muss das jetzt nicht machen. Wenn der Herr ruft, dann komme ich in seine Gegenwart und halte den Sabbat. Und das andere ist auch, sie sind so beschäftigt die ganze Zeit, dass sie auch gar nicht die Zeit haben, den Sabbat zu heiligen. Dass sie sich die Zeit nehmen, die für den Herrn ist. Und der Sabbat für uns heute ist auch ja nicht einfach ein Tag, an dem wir quasi nichts machen, sondern es zeigt, dass wir in die Ruhe Gottes hineinkommen und dass wir auch von den eigenen Werken ruhen. Also ich bin auch so, ich mache gerne sehr, sehr viele Dinge. Und wenn Anfragen an mich kommen, sage ich, möchte ich immer Ja und Zusagen. Aber den Sabbat des Herrn zu halten, bedeutet auch, dass wir den Herrn fragen, was sind denn seine Werke? Wo sollen wir zusagen und wo sollen wir absagen? Und ihn auch konkret fragen, ja, was sind die Werke, die du für mich vorbereitet hast, in denen ich wandeln soll? Und das haben sie damals nicht gemacht. Sie waren sogar am Sabbat so beschäftigt, dass sie keine Zeit hatten. Und es kann uns auch so gehen, dass wir von morgens bis abends dann die Listen abarbeiten an Sachen, die wir zu tun haben, und aber gar nicht wissen, ob es dem Herrn gefallen hat, was wir gemacht haben. Viel besser ist es, zuerst nichts zu tun, den Herrn zu fragen, was soll ich machen, und dann die Sachen zu machen, die der Herr zeigt. Das bedeutet, den Sabbat auch heute zu heiligen und ihn zu tun. Und Nehemia hat da auch wieder einen sehr guten Umgang mit dieser Situation gefunden. Und zwar lese ich da ab Vers 19 weiter, 19 bis 22. Weil es ist auch wirklich ein Kampf darum, ob wir in die Ruhe des Herrn kommen oder nicht. Der Feind möchte nicht, dass wir zu dem Herrn kommen, dass wir den Sabbat halten. Da hat er wirklich was dagegen. Und es geschah, sobald es dunkel wurde in den Toren Jerusalems vor dem Sabbat, da befahl ich, die Tore zu schließen. Und ich befahl, man solle sie nicht öffnen bis nach dem Sabbat. Und ich stellte einige meiner Diener an den Toren auf, damit man am Sabbattag keine Last hereinbringe. Ja, das ist gut, eine Wache aufzustellen. Wenn diese Händler und unsere Lust, was zu machen, wieder reinkommt, dann brauchen wir einen Wächter, der uns auch warnt und sagt, hier, da will wieder deine Lust, was zu tun oder was anzupacken, reinkommen. Lass das nicht zu, sondern schließ die Tore. Wenn der Herr sagt, nein, jetzt ist Sabbat, dann Tore zumachen. Nun blieben die Krämer und Verkäufer von allerlei Ware über Nacht draußen vor Jerusalem, ein- und zweimal. Da verwarnte ich sie und sprach: Warum bleibt ihr über Nacht vor der Mauer? Wenn ihr es noch einmal tut, werde ich Hand an euch legen. Amen. Ist gut, nicht zimperlich sein und sagen, wenn sie, ja, jetzt hat er schon eine Nacht gewartet, jetzt lasse ich es vielleicht doch rein. Das ist nicht so, sondern er sagt, eine Nacht und zwei haben sie gewartet, aber in dieser Zeit darf der Feind einfach nicht reinkommen. Auch nicht nachgeben. Ich habe es öfter gehabt, wenn ich im Gebet bin, dann kommt das erste Mal der Gedanke, du solltest das machen, dann sage ich nein. Nochmal der Gedanke, sage ich nein, beim dritten Mal, dann habe ich es doch gemacht. Weil der Feind es einfach immer wieder probiert. Und das tut mir auch weh, wenn ich darauf zurückblicke, wie oft es der Feind es geschafft hat, mich aus der Ruhe rauszubringen. Einfach, weil er hartnäckig war. Aber wir müssen noch härter sein, so wie Nehemia. Er sagt, wenn du das nochmal machst, dann komme ich raus und mach dich platt. Ja, wir dürfen nicht zimperlich sein mit dem Feind. Und dann Vers 22 noch, und ich befahl den Leviten, sich zu reinigen und zu kommen und die Tore zu hüten, damit der Sabbattag geheiligt werde. Es ist also auch ein Dienst für uns Priester, diese Tore zu hüten und dem Feind keinen Eingang zu gewähren, wenn er den Sabbat stören möchte. Ja. Auch gut zu prüfen, was sind die Dinge, die in meinem Leben mich aus der Ruhe des Herrn oder aus der Gemeinschaft mit dem Herrn bringen wollen. Was sind Sachen, wo der Feind es immer wieder schafft, mich abzulenken. Wenn man sich davon auch reinigen kann, frei ist, dem Herrn weiter zu dienen. Ja, und noch ein dritter Punkt, der auch schon bei dem ersten mit dabei war, nämlich bei der Vermischung mit dem anderen Volk. Das kommt dann direkt im Anschluss. In Vers 23 sagt Nehemia weiter: Auch sah ich zu jener Zeit Juden, die Frauen von Asdod, Ammon und Moab heimgeführt hatten. Darum redeten auch ihre Kinder halb astoditisch und konnten nicht jüdisch reden, sondern die Sprache dieses oder jenes Volkes. Ja, sie haben sich nicht an das Gebot gehalten, sondern sie haben Frauen aus den umliegenden Ländern genommen, teilweise sogar schon, obwohl sie verheiratet waren. Sie haben, irgendwann war dieses Gebot, was sie von Gott bekommen haben, das haben sie vernachlässigt. Sie sind abgewichen von dem Weg. Vielleicht waren es am Anfang wenige, die es heimlich gemacht haben, die dann doch eine Frau aus Ammon mitgebracht haben und dann hat man das vielleicht geschwiegen und nicht weiter erzählt. Aber wenn man in Nehemia liest, wie viele das war am Ende nicht mehr heimlich. Das waren Tausende. So viele hat er genommen. Wie viel weißt du, Sebastian? Achso, dachte, du hättest die Zahl gesagt. Aber es waren, glaube ich, um die 20.000 oder so. Also es war wirklich viel. Und am Ende war das sogar öffentlich, dass selbst von den Priestern welche da in ihre Familien reingeholt hatten und sie dieses Gebot des Herrn nicht nur vernachlässigt, sondern am Ende sogar verachtet haben. Das missfällt dem Herrn sehr. Für uns heute sind diese umliegenden Nationen, ist auch ein Bild zum Beispiel auf die Welt, dass wir eine andere Frau begehren, eine Frau aus Ammon oder Moab, zeigt auch, dass wir etwas anderes als den Herrn lieben. Eine andere Liebe in unserem Herz aufwächst. So was auch immer das ist, es gibt viele Dinge in der Welt, die man lieben kann. Und wenn man diese Dinge, vielleicht ist es am Anfang auch noch nicht so groß, dass man ein bisschen was reinlässt und verschweigt und kommt noch nicht raus, aber es wird größer. Und am Ende führt man dann die Frau nach Hause und dann wohnt sie da und dann ist es irgendwie, hat man es akzeptiert. Und dann ist sie mit drin. Und es sind auf einmal die Feinde von Gott mit im Volk. Und was man dabei auch sieht, wenn die Feinde Gottes mit hineinkommen, dann werden am Ende, wird auch Gottes Volk selbst zum Feind Gottes. An einer Stelle heißt es: Wer ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Das ist das, was am Ende passiert. Am Anfang kommt die Welt ein Stück rein, der Feind kommt mit hinein und am Ende gewinnt nicht das Heilige, wie wir auch gehört haben, sondern das Unheilige. Das wird das Heilige beflecken und macht uns selbst dann auch zum Feind gegen Gott. Und genau das ist hier passiert. So sehen wir auch, warum die Priesterschaft abgefallen ist. Weil sie sich Weil ein Punkt war, dass sie sich mit den anderen Frauen dort eingelassen haben und sie in das Volk hineingeholt haben. Das heißt auch in Vers 28 ist dann noch ein Beispiel. Einer von den Söhnen Jojadas, des Sohnes Eliaschibs, des hohen Priesters, hatte sich mit Sanballat, dem Horoniter, verschwägert. Also selbst der hohe Priester war nicht ausgenommen. In seine Familie kam der Sanballat, der die ganze Zeit dem Nehemia solche Schwierigkeiten gemacht hat. Und es ist echt was Schlimmes, was da auch passiert ist. In einem anderen Kapitel in Nehemia liest man auch, dass Tobia nicht nur, der sich in die Kammer gesetzt hat, er war nicht nur verschwägert mit dem einen Priester, sondern er hat seine Tochter auch noch jemandem zur Frau gegeben oder seinen Sohn. Und er hatte ganz viele, die von dem Volk Israel auf seiner Seite sogar waren und die es gut fanden, was er gemacht hat. Obwohl er ein Feind Gottes war. Und sie kamen dann und haben zu Nehemia und haben gesagt, schau mal, der Tobia, der macht doch ganz viele gute Werke. Der ist doch gar nicht so schlimm. Was hast du da? Obwohl der Tobia sehr böse war. Wenn man sich liest, was er gemacht hat, was er gesagt hat und wie er versucht hat, das Werk des Herrn aufzuhalten, es war sehr böse. Aber die haben gar nicht klar gesehen. Es war so vermischt und auf einmal waren die Sachen so eng beieinander, dass sie nicht mehr gemerkt haben, dass der Feind bei ihnen wohnt, dass sie den Feind unterstützen. Und das ist es auch, was der Herr anspricht, wenn er sagt in Vers 9, in Maleachi 2, Vers 9 bin ich jetzt, ihr bewahrt meine Wege nicht, sondern bei Anwendung des Gesetzes sehen sie die Person an. Das ist das Problem. Das Gesetz ist ganz klar. Sanballat, Tobia, Ammon, diese Sachen kommen nicht in das Haus Gottes rein. Auch wird nicht in die Gemeinde nicht rein, da wird auch nicht geheiratet. Das ist ganz klar das Gesetz. Aber auf einmal schauen sie die Person an und sagen, ja, schau mal, der hat doch gute Werke. Lassen wir ihn doch mit reinkommen. Ist doch vielleicht gar nicht so schlecht. Und diese Warnung ist auch für uns heute, dass in die Gemeinde, dass nicht wir versuchen, was einzuladen, was uns gut gefällt. Ich wurde auch ermahnt, dass ich auch nicht leichtfertig bin und einfach jeden einlade und sage, das wird schon gut, weil die Person nett ist und freundlich. Das dürfen wir nicht machen, sondern besonders in der Gemeinde, was die heilige Gemeinde des Herrn ist, da muss der Herr ziehen. Und der Herr entscheidet, wer reinkommt und wer nicht. Und auch wenn es mir wehtut, mir tut es bei sehr, sehr vielen Menschen weh, wenn ich die Entscheidung treffen würde, würde ich sagen, komm, setz dich mit in die Konferenz, komm mit dazu. Aber der Herr hat klar gezeigt, nein, es geht nicht. Lad diese Person nicht ein, weil sie soll nicht kommen. Und das ist sehr hart, weil ich die Person sehr gern habe und auch denke, das wäre doch bestimmt ein guter Bruder, Herr, wenn du diese Person wenden kannst. Warum darf sie denn nicht kommen? Aber wenn der Herr sagt nein, dann müssen wir treu sein und sein Gesetz auch anwenden und nicht die Person ansehen, nach unserem eigenen Herzen urteilen. Weil sonst sehen wir, was passiert. Am Ende muss der Herr die Priesterschaft verlassen. Am Ende ist alles, wohnen die Feinde da, es gibt keinen Unterschied mehr. Und die Priesterschaft ist zum Feind Gottes geworden. Ja, nicht die Person ansehen. Und Nehemia hat auch einen sehr guten Umgang mit dem Einfluss der Welt. Das ist auch mir jetzt zum Vorbild geworden. In Vers 25 redet er damit, wie er mit den Leuten umgegangen ist, die diese Frauen heimgeführt haben. Da sagt er Nehemia 13, Vers 25. Und ich stritt mit ihnen und fluchte ihnen und schlug etliche Männer von ihnen und raufte ihnen das Haar und beschwor sie bei Gott und sprach, ihr sollt eure Töchter nicht euren Söhnen zur Frau geben, noch welche von ihren Töchtern für eure Söhne oder für euch selbst zur Frau nehmen. Hat sich nicht Salomo, der König von Israel, damit versündigt? Ihm war doch unter den vielen Völkern kein König gleich. Und er war von seinem Gott geliebt. Und Gott setzte ihn zum König über Israel. Gleichwohl verführten ihn die fremden Frauen zur Sünde. Ja. Er hat mit ihnen gestritten, geflucht und sie sogar geschlagen und die Haare gerauft. Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Na, Thomas, soll ich mal kommen? Mal ein bisschen durchschütteln. Ja, aber das ist der Umgang, den wir mit diesen dem Einfluss der Welt brauchen, wenn wir merken, in unser Herz möchten sich diese Sachen einschleichen, möchte diese Liebe aufkommen zu Dingen, zu Beschäftigungen, die wir gerne machen, dann müssen wir wirklich streiten, nicht akzeptieren und einfach sagen, ja, das lasse ich jetzt mal durchgehen. Das ist ja nicht so schlimm. Sondern sagen, nein, ich habe da was dagegen. Durchschütteln und sogar schlagen, diese Dinge auch richten und kreuzigen, wie wir gehört haben. Wenn diese Gedanken kommen, dann sie zu kreuzigen, sie nicht hineinzulassen. Also es ist ein echter Kampf. Als Priester muss man auch sehr viel kämpfen. Muss kämpfen, dass der Feind nicht hineinkommt und dass man sich selber rein bewahrt und auch dem Herrn mit seiner ganzen Kraft und seiner ganzen Aufmerksamkeit dient, damit wir nicht abfallen, sondern an dem Bund dranbleiben. Weil, ja, diese Verse sind wirklich eine Warnung. Ich lese ihn nochmal aus Malachi 2, Vers 8. Ihr seid vom Weg abgewichen. Ihr seid schuld, dass viele im Gesetz zu Fall gekommen sind. Das ist nämlich auch das, was passiert. Wenn ich das zulasse bei mir, hat es einen Einfluss auch auf meine Umgebung. Wenn bei mir die Welt reinkommt, dann denkt vielleicht ein anderer, ah ja, dann mache ich das auch. Oder dann kann es ja nicht so schlimm sein. Ihr habt den Bund mit Levi missbraucht, spricht der Herr der Herrscher. Das sieht man auch. Sie haben, auf der einen Seite wollten sie gerne das nehmen, was der Herr gibt, aber sie haben ihren Teil nicht geleistet. Sie haben es missbraucht und sich sogar noch mehr oder andere Dinge genommen, die der Herr nicht für sie genommen hatte. Und das hat sie letztlich auch zum Fall gebracht. Darum habe ich euch auch bei dem ganzen Volk verächtlich und unwert gemacht, weil ihr meine Wege nicht bewahrt, sondern bei Anwendung des Gesetzes die Person anseht. Ja, der Herr wird richten. Er wird zuerst die Priester verächtlich machen und am Ende muss er leider auch das ganze Volk richten, weil sie mit abgefallen sind. Also lasst uns die Warnung zu Herzen nehmen und auch den Umgang Nehemias lernen mit all diesen Dingen. Es gibt noch einen Punkt, der Nehemia noch mit drin ist. Habe ich jetzt nicht so viel Zeit darauf einzugehen, dass man die Leviten nicht versorgt, dass sie nicht versorgt wurden. Aber das kommt, denke ich, noch. Also, lasst uns kämpfen, dem Feind keinen Raum geben und an dem Bund mit dem Herrn festhalten.
Starkes Wort. 3 Minuten gibt es Mittagessen.